In der heutigen Podcast-Folge reden wir über Brandschutz und Brandlast bei Photovoltaikanlagen. Ich sag mal einfach weniger beim Einfamilienhaus, sondern bei größeren Anlagen. Bei gewerblichen Anlagen, da gibt es einiges zu beachten. Wenn dich das interessiert, ist das deine heutige Podcast-Folge. Herzlich willkommen im Podcast Brandschutz to go. Mein Name ist Wenzel Stefan Wenzel. In der heutigen Interview-Folge habe ich einen Interviewgast eingeladen. Wir haben das Thema Brandschutz und Brandlast bei Photovoltaikanlagen, und zwar bei gewerblichen Anlagen. Als Interviewgast habe ich den Markus Wenninger eingeladen. Er hat zwei GmbHs am Start, einmal die Wenninger GmbH und Co. KG und das Unternehmen Vente GmbH. Beide Firmen haben ihren Standort in Fahrenbach. Wenn du dich fragst, wo ist Fahrenbach? Fahrenbach ist zwischen Heidelberg und Heilbronn am Rande des Odenwalds. Insgesamt haben beide Firmen 40 Mitarbeiter. Das ist schon ein bisschen größer. Herzlich willkommen im Interview, Herr Wenninger.
Herzlich willkommen, schönen guten Morgen.
Herr Wenninger, ja, heute reden wir über Brandschutz, Brandlast bei größeren Photovoltaikanlagen. Inspiriert zu der Folge war ich aufgrund eines Posts von Ihnen bei LinkedIn. Da hatten Sie ein Projekt vorgestellt, also ein großes Projekt. Das hatte mich beeindruckt und mich dazu inspiriert, dass wir beide Kontakt aufnehmen. Mensch, und im Vorgespräch habe ich gelernt, dabei gibt es einiges zu beachten. Fangen wir mal vorne an. Was sind so Ihre Empfehlungen? Womit fangen wir an bei einer größeren gewerblichen Photovoltaikanlage? Was wird beachtet, respektive auch nicht beachtet?
Ja, also grundsätzlich steht ja immer die Intention bezüglich des Vorhabens der Errichtung einer Photovoltaikanlage auf einem gewerblich genutzten Gebäude und einem gewerblichen Dach somit, dass ich selbst günstige photovoltaische Energie erzeuge, um letztendlich meine hohe Strombezugsrechnung von meinem Stromlieferanten zu reduzieren. Und dadurch refinanziert sich die Photovoltaikanlage auch natürlich.
Das ist und
mit dem einfachen Errichten der Photovoltaikanlage auf dem Gebäudedach ist es schlichtweg nicht getan. Es gibt viele Aspekte, die diesbezüglich zu berücksichtigen sind. Insbesondere haben wir natürlich durch das Aufbringen einer Photovoltaikanlage auf Gebäudedächer eine massive Erhöhung von Brandlasten. Wir bringen letztendlich elektrische Systeme und Werkstoffe mit Brandlasten auf das Dach. Und durch die Verkabelung innerhalb ein Gebäude, vom Dach ins Gebäude rein, entstehen natürlich innerhalb des Gebäudes Brandlasten zusätzlicher Art. Und somit sind zu berücksichtigen die Themen der Brandlast, des Brandschutzes, der Thematiken, was ist, wenn es zu einem Feuerwehreinsatz kommt in Verbindung mit einem Gebäudebrand, jetzt unabhängig davon, ob es durch die Photovoltaikanlage begründet wäre oder eben durch einen Brandherd anderer Art. Es geht um Schutz der Rettungskräfte, genau, oder der Einsatzkräfte auf dem Dach des Gebäudes.
Konkret, weil ich oben eine Menge Strom habe?
Weil ich oben
Wasserreis löschen möchte, ja?
Also richtig, konkret um das Thema, wenn ich Sonneneinstrahlung habe. Manchmal reichen sogar auch die LED-Flutlichtscheinwerfer der Feuerwehren im nächtlichen Einsatz, dass ihnen an den Photovoltaikmodulen Spannungen generiert werden. Und diese Spannungen, die auf Dach präsent sind, die sind natürlich entsprechend gefährdend für die Einsatzkräfte. Das gilt zu berücksichtigen. Die entsprechenden Abstände, die resultieren aus Vorgaben des Verbandes der Sachversicherer, also Abstände der Modulformationen zu eventuell vorhandenen Brandwänden, Brandabschnitten, zu den entsprechenden Außenkanten, sprich zu den Attiken der Gebäude. Und großes Thema ist natürlich, ich bringe auf das Gebäudedach entsprechende Auflastungen durch die Photovoltaikanlage ins Spiel. Das heißt, ich habe Druck- und Soglasten durch das Gewicht der Modultechnik, der Gestelltechnik. Und natürlich habe ich diesbezüglich elementar zu berücksichtigen, was passiert bei Wetterlage extremum Schnee und Wind. Ja, und das sind so konkrete Dinge, die grundsätzlich im Gesamten zu betrachten und abzuarbeiten sind. Ja, das wären so die großen Meilensteine, die unmittelbar mit der technischen Umsetzung der Photovoltaikanlage im ersten Schritt man gar nicht auf der Matte hat, konkret.
Können wir bei den einzelnen Themen vielleicht mal ein bisschen reingehen, weil die Überschriften verstehen wir alle. Sagen wir ja, gibt es. Was kann man gut machen, was kann man schlecht machen?
Ja, also häufig ist es so, dass das Thema der Statik und des Aufbringens der zusätzlichen Auflasten auf Gebäude relativ stark vernachlässigt wird. Erfahrungsgemäß haben wir den Fall, dass wir Bestandsgebäude haben. Und wenn Bestandsgebäude zum Beispiel ein Alter von 5 Jahren hat, dann bekommen wir häufig die Information, ja, Photovoltaik ist kein Problem, wurde damals beim Neubau bereits statisch berücksichtigt. Wir haben Reserveauflastung in Form von 25 Kilogramm pro Quadratmeter Dachfläche vorgehalten.
Alles gut.
Und ja, im ersten Schritt ist es schon mal sehr gut, aber im genaueren Betrachtungsfall ist damit nicht immer gedient. Ich muss mir im Bewusstsein oder klar machen, im Bewusstsein sein, dass die Auflastung von 25 Kilogramm pro Quadratmeter, das ist eine Flächenlast. Also sprich, ganz einfach, banal dargestellt, wenn Schnee auf das Dach fällt, dann habe ich eine Flächenlast. Und eine Flächenlast ist ja sehr gut handelbar. Wenn ich allerdings eine Photovoltaikanlage mit Modulgestell auf das Dach packe, dann erfolgt Folgendes, dass ich von einer Flächenlast in eine Punkt- oder Linienlast übergehe, weil das Modulgestell nicht allumfänglich über die komplette Fläche auf der Dachhaut oder der Dachfolie steht. Das steht nur auf Aluminiumprofilen. Das heißt, die Flächenlast vom Glasmodul der Photovoltaikanlage wird über Gestelltechnik auf einzelne Standfüße, die auf dem Dach aufstehen, in Punkt- und Linienlasten umgemünzt. Und diese Lasten, die sind natürlich wesentlich höher im Ansatz, im extremen Wetterfall, wie eine Flächenlast. Und
Das
das
kriegt
ist
man ja
es.
sofort, ja. Also
Ja, genau.
es ist ein gravierender Unterschied. Ich sag mal, gefühlt ein kapitaler Fehler, wenn man das nicht beachtet.
Richtig. Und deswegen empfehlen wir immer zwingend, es gibt einen sogenannten Standsicherheitsnachweis für die Modul- und die Gestelltechnik. Das heißt, wir entwickeln im Engineering basierend auf der Modulanordnung die Modulstückzahl und auch die Gestelltechnik dazu. Und mit speziellen Softwareprodukten können wir dann die ganzen erforderlichen Windlasten, Drucklasten, Soglasten in Form eines Nachweises für die Standsicherheit von Modul- und Gestelltechnik aufführen. Und dieses Dokument, das wird dann an den Statiker weitergegeben, der die Gebäudestatik hat. Und hier kann man dann prüfen, ob die ganzen Lasteinträge resultierend aus Modul- und Gestelltechnik, ob die von der Gebäudekonstruktion aufgenommen werden. Im ersten Fall ist es ja auch schichtenweise zu sehen. Der Lasteintrag findet statt im Regelfall auf die Dachfolie, dann auf die Dachdämmung und dann meistens darunter liegend auf ein entsprechendes Trapezblech. Und dann kommen die Dachhauptträger. Und ganz konkret gilt es zu berücksichtigen im Detail, dass im Extremfall die Dachfolie nicht über Gebühr eingedrückt werden darf, dass die entsprechende Dämmung mit ihren zulässigen Druckbelastbarkeiten nicht überstrapaziert wird. Also es gibt inzwischen sehr gute Mineralwolldämmungen, die bis zu 70 kPa an Druck aufnehmen können. Somit auch ist wie eine Druckverteilungsplatte, ganz banal gesagt, zu sehen. Und dann wiederum wird ja der Druck von der Dämmung auf die entsprechenden Trapezbleche gegeben. Diese wiederum in Abhängigkeit der Form bzw. der Blechstärke können natürlich auch unterschiedlichste Lasten aufnehmen und verteilen. Und das sind großteils Dinge, die sehr, sehr häufig überhaupt keine Berücksichtigung finden. Und es kann natürlich im extremen Wetterfall zu kapitalen Schäden führen. Im Worst Case natürlich, dass Dachkonstruktionen nachgeben und es entsprechend zu massiven Schäden oder Einstürzen auch kommt. Ja. Und das ist ein erster großer Faktor, wo ich nur raten kann, dass man immer die Punkte berücksichtigt, beziehungsweise auch sich am Ende des Tages absichert in Form, dass die Statik des Gebäudes imstande ist, das alles an Lasten aufzunehmen. Das ist so das große Thema, Statik, Windlast, Sog, ja, dass man sich hier in Sicherheit bringt. Bei einem Neubaugebäude ist es, ich sage jetzt mal, von den Anforderungen einfach, weil da ist es ganz klar, da gibt es in Baden-Württemberg Richtlinien, gibt es ein Merkblatt vom Landesinstitut für Bautechnik aus dem Juli 2023. Da ist ganz klar definiert, obwohl die Errichtung einer Photovoltaikanlage ein verfahrensfreier Prozess darstellt, baurechtlich, muss trotzdem das Gestell eine bauaufsichtliche Zulassung vom Deutschen Institut für Bautechnik haben. Was 70% der Gestellhersteller am deutschen Markt noch nicht haben, muss man sich wundern. Da würde ich extrem darauf achten, dass die Gestelltechnik eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, also eine ABZ hat. Weil es ist ganz klar dokumentiert, dass das erforderlich ist. Und entsprechend ist dann die Errichtung der Photovoltaikanlage bei Neubau auch ein Thema, welches mit einfließt in die Prüfstatik des Gesamtgebäudes. Ja? Auch wenn manche Bauämter sagen, die Errichtung einer Photovoltaik auch beim Neubau ist zwar in Baden-Württemberg inzwischen gesetzlich gefordert durch die PV-Baupflicht, ist verfahrensfrei, aber das Merkblatt des Landesinstituts, das sagt ganz klar, dass die PV-Anlage auch mit Bestandteil der Prüfstatik ist. Und das macht's natürlich spannend manchmal, weil du eigentlich jeden Druckpunkt nachweisen musst. Und das kann ein sehr komplexer und langer Prozess werden in Abstimmung mit dem Prüfstatiker. Also da haben wir schon, muss ich sagen, vieles erlebt. Spannendes Thema. Und das alleine ist praktisch nur das Thema Statik.
Okay, wir hatten aber noch ein zweites großes Thema, ja?
Ja.
Die haben nämlich Spannung oben, die wollen wir da nicht haben.
Genau, wir haben natürlich das Positive, wir erzeugen aus Sonnenenergie, erzeugen wir elektrische Spannung und somit elektrischen Strom und Energie, die wir für wenig Geld im Gebäude darunter im gleichen Moment, wie wir erzeugen, verwenden können. Aber wir bringen Brandlasten aufs Dach und ins Gebäude und somit sind entsprechende Sicherheitsmaßnahmen oder Sicherheitsvorkehrungen zu berücksichtigen. Die Sicherheitsvorkehrungen fangen eigentlich schon bei der Produktauswahl der Photovoltaikanlage an. Im einfachsten Fall beginnt man natürlich mit dem Modul, mit der Modulauswahl. Wir haben zwei große Konstruktionsprinzipien, Photovoltaikmodule. Es gab viele, viele Jahre lang das Standard-Photovoltaikmodul, das ist ein sogenanntes Glasfolienmodul. Das besteht auf der Oberseite, kennt jeder, aus einem Silikatglas, das auch ein Stück weit geprüft ist und hagelsicher. Die Gläser, die können Hagelkörner bis zu 40 mm Durchmesser praktisch aufnehmen, ohne dass die Gläser zerstört werden.
Kanonenkugel, ne?
Ja, genau. Und darunter befindlich sind dann die entsprechenden Solarzellen, also die elektrische Einheit. Und auf der Rückseite ist im banalsten Fall eine weiße Folie zu sehen. Und die Rückseite dieser Photovoltaik-Standardmodule, die ist sehr empfindlich. Wenn diese Folie aus irgendwelchen Gründen eine Beschädigung erfährt, entsteht das Risiko von Isolationsschäden, sprich auch von zusätzlichen Brandlasten oder Brandgefährdungspotenzialen durch Lichtbogen, durch Isolationsfehler bedingt. Und das ganze Thema kann ich ein Stück weit entzerren. Ich kann ein Modul mit niedriger Brandlast verwenden und das ist eine andere Konstruktion. Das ist ein sogenanntes Glas-Glas-Modul. Ein Glas-Glas-Modul ist genauso aufgebaut wie ein Glasfolienmodul, nur mit dem Unterschied, dass es auf der Rückseite keine Folie hat, sondern ein zweites Glas. Diese Module sind wesentlich robuster, haben höhere Ertragswerte, haben längere Garantiegeberleistungen vom Hersteller und haben niedrigere Brandlasten. Und das ist eigentlich elementar. Das Glas-Glas-Modul ist im Regelfall so circa 3 Kilogramm schwerer wie ein Glasfolienmodul, kommt aber wiederum dem zugute, dass in der Gesamtbetrachtung Modul auf der Gestelltechnik, dass die erforderliche Ballastierung durch das höhere Modulgewicht, die kann dann entsprechend reduziert werden. Also ich habe am Ende des Tages keine höhere Auflastung auf dem Gebäudedach, weil ich ein besseres, schwereres Modul nehme. Ja, und zusätzlich zu dem Modul bei der Produktauswahl kann ich dann entsprechend noch sicherstellen bei Verwendung der normativ vordefiniert erforderlichen Gleichspannungsverkabelungen. Also es müssen zertifizierte Photovoltaikleitungen sein, die vernetzt sind und entsprechend widerstandsfähig sind, die entsprechend hohe Spannung führen können. Bei der Verkabelung auf der Modulebene bis an den Anschlusspunkt des Solarwechselrichters geht es konkret immer darum, dass die Verkabelung bei Gleichspannungstechnologie immer gefährdet ist durch Isolationsfehler. Wenn ich einen Isolationsfehler an so einer Verkabelung habe, dann entsteht im Gleichspannungsbereich grundsätzlich ein Lichtbogen. Und ein Lichtbogen, das ist natürlich die entsprechende Gefährdung bezogen auf die Brandgefahr, auf die Brandentstehung. Handicap ist, das ist aber physikalisch bedingt, bei einer Wechselspannung habe ich eine Sinuswelle. Wenn da ein Lichtbogen entsteht, kann es sein, dass der beim Durchfahren des Nullpunktes an der Sinuswelle, dass der sich auslöscht. Bei einer Gleichspannung habe ich keinen Nullpunkt. Insomit ist die Gefahr, dass der Lichtbogen bestehen bleibt, natürlich wesentlich höher. Und da gilt es entsprechend, anlagentechnische Abhilfe zu schaffen. Also abweichend dann zur Qualität des Kabels gibt es entsprechende Sicherheitsschaltungen und Maßnahmen zur Unterdrückung und Erkennung von Störlichtbögen. Ja, also wir haben schaltungstechnische Maßnahmen in den Solarwechselrichtern, die erkennen einen Störlichtbogen auf dem Dach. Und letztendlich ist es so, der Gleichspannung wird im Falle eines Störlichtbogens eine multifrequente Oberwelle überlagert. Das heißt, auf der Gleichspannung ist praktisch ein hochfrequenter Anteil an Störspannung überlagert. Und die entsprechenden Sicherheitsschaltungen in den Wechselrichtern führen dann dazu, dass das erkannt wird und dass die Stringverkabelung vom Dach im Wechselrichter abgeschaltet wird.
Dann nur für diese Module, ja?
Ja, genau. Handicap ist aber, dass die bei der konventionellen Modultechnologie, dass der Wechselrichter praktisch abschaltet, aber die Stringspannung vom Dach nach unten, die existiert immer noch. Das heißt, es ist nicht immer vollumfänglich gewährleistet, dass der Lichtbogen auch ausgeht. Und dazu gibt es noch konkret ein sicherheitstechnisches Konzept. Das nennt sich Abschaltung der Stringspannung auf Modulebene. Und das sind sogenannte modulüberwachte oder moduloptimierte Anlagentechnologien. Da wird tatsächlich die Stringspannung auf Modulebene auf der Rückseite des jeweiligen Modules oder eines Modulpaares durch den Einsatz von Moduloptimierern oder sogenannten Leistungsoptimierern wird es abgeschaltet. Das heißt, die Abschaltung des Störlichtbogens ist in dem Fall tatsächlich auf Dach an Modulstelle garantiert. Da habe ich einen höheren Technologieaufwand. Ich habe natürlich auch höhere Kosten. Aber ich habe natürlich entsprechend hohen Einfluss auf des Abschaltens des Störlichtbogens genau an der Stelle, wo er auch tatsächlich entsteht. Und habe elementar einen massiven Schutz durch Abschaltung der Stringspannung am Modul selbst für entsprechend ankommende Einsatzkräfte. Und da haben wir ganz klar die Erfahrung, dass die Sachversicherer haben inzwischen sehr, sehr häufig eigene Dokumentationen und Anforderungskataloge beim Errichten einer Photovoltaikanlage auf einem gewerblich genutzten Objekt. Und inzwischen ist die Anforderung der Sachversicherer an solche moduloptimierten Anlagentechnologien nach meinem Wissen bei über 70%. Also der Einsatz der Moduloptimierer, der wird seitens der Sachversicherer immer, immer mehr gefordert und macht bezogen auf die Thematik Brandschutz, Brandlasten natürlich auch Sinn.
Ich
Ja.
bin mir bei einem ganz sicher, der Versicherer, der weiß warum. Weil er hat Statistiken,
Ja.
er sagt, nicht, ich will nicht zahlen, ich will nicht zahlen, weil kein Brand da ist.
Ja.
Die Investition, mein lieber Freund, lohnt sich.
Ja.
Aber lieber Bauherr, wenn du es nicht weißt, kannst du nicht Ja sagen zu den Mehrkosten, ja?
Genau. Also man muss auch fairerweise dazu sagen, es gibt ja Hersteller am Photovoltaikmarkt, die spezialisieren sich auf die modulüberwachte Technik, und demgegenüber stehen die Hersteller, die konventionelle Technik vertreiben und entwickeln. Und da ist immer die Diskussion, ist es tatsächlich erforderlich oder nicht. Aber letztendlich am Ende des Tages ist es eigentlich nicht wegzudiskutieren, mit einer moduloptimierten oder überwachten Technologie kann ich definitiv eine Abschaltung der Stringspannung und eines Störlichtbogens direkt an der Stelle des Entstehens abschalten, beziehungsweise den Störlichtbogen eben auslöschen. Und das ist ein Aspekt, der ist ganz klar ein Thema eines aktiven Brandschutzes, ein Thema einer aktiven Brandfrüherkennung, so wie wir das Thema auch haben bei einer ganz typischen Brandmeldetechnik mit einem automatischen Sensor. Ja, das ist ja letztendlich immer das Thema, wenn ich schon in dem Stadium einer Rauchentwicklung, sprich einer Emission, entsprechende Alarmauslösung habe. Je früher ich dran bin, desto mehr Schaden vermeide ich und desto mehr Leben retten kann ich. Ja,
Ganz
und
genau.
das ist bei der Photovoltaik ja das Gleiche.
Vor dem Feuer ist der Rauch, ja. Das ist die Idee.
Ja.
Und wir reden, wir haben da nicht Stundenzeit, wir haben da nicht Minutenzeit, wir reden über, ja, genau.
Ja,
Bei dem Gewerblichen sehe ich auch den Aspekt, lieber Gewerbetreibender, du willst weiter produzieren, ja.
ja,
Du willst
genau.
nicht keinen Brand haben, das wird gelöscht und es geht weiter. Du hast ein Riesenproblem.
Ja, die Ressourcenverfügbarkeit.
Ja.
Wenn ich kein intaktes Gebäude zur Verfügung habe, dann ist meine Produktion am Ende. Und die Kosten, ja, wenn ich die vergleiche mit einem Stück weit mehr Invest an Engineering, in dem alle Prozesse aller Art berücksichtigt sind und vielleicht dann im Endeffekt noch die Mehrkosten für eine höherwertigere Technik, die stehen in keinem Verhältnis
In keinem, egal welches Preisschild wir dranhängen, ja, also
zu dieser Situation, ja.
bei dem Prozessausfall, Fertigungsausfall, nee, ich will nicht das böse Wort sagen, Insolvenz, aber man muss es mal aussprechen, um die Leute wachzurütteln. Und deswegen, ja, ich will es auch nicht zu kleinreden, wegen ein paar Euros. Ja, es kostet mehr Geld, logisch.
Genau. Ja. Ja, und unabhängig jetzt dann von diesen Technologien, die noch möglich sind, haben wir natürlich das Thema, dass grundsätzlich der VDS, der Verband der Sachversicherer im Allgemeinen, inzwischen relativ viele Dokumentationen herausgegeben hat, unterschiedlichster Art, die beim Bau und der Errichtung einer Photovoltaikanlage zu berücksichtigen sind. Und Da gibt es unterschiedlichste Anforderungen. Das beginnt bei der Anordnung der Module auf dem Dach. Es sind entsprechende maximale Modulfeldgrößen zu berücksichtigen. Es sind entsprechende Rettungswege zu berücksichtigen für Einsatzkräfte auf dem Dach. Randabstände zu vorhandenen Brandwänden sind einzuhalten. Und auch ein Thema, was häufigst missachtet oder eigentlich gar nicht beachtet wird. Es gibt inzwischen ganz klar definierte Mindestabstände zu natürlichen Rauchabzugseinrichtungen. Also jeder kennt sie von uns, die Oberlichter in Flachdächern auf Gewerbebauten. Das sind im Regelfall Rauchwärmeabzugsanlagen. Und da gibt es inzwischen ganz klare Regularien vom Fachverband für Tageslicht- und Rauchschutz. Letztendlich, um was geht's? Es geht darum, dass das Aufbringen einer Photovoltaikanlage im Ernstfall bei geöffneter Rauchwärmeabzugseinrichtung die Aerodynamik des Rauchabzugs und/oder des Wärmeabzugs nicht beeinflussen darf, sprich nicht negativ beeinflussen darf. Sonst hast du natürlich durch das Aufbringen der Photovoltaikanlage am Ende des Tages, wenn im Gebäudeinneren ein entsprechender Brandfall wäre und die RWA-Einrichtungen sich öffnen und der Abzug aerodynamisch negativ beeinflusst ist, dann hast du im Nachgang ein Haftungsproblem, beziehungsweise wird dir vielleicht sogar die entsprechende Missachtung als fahrlässig vorgeworfen.
Ja, logisch.
Ja,
Ja.
Versichererleistung, ganz einfach. Ja. Ja, und dann haben wir noch das Thema, das kennen wir ja alle, häufig haben die großen Gebäude äußere Blitzschutzanlagen auf dem Dach. Das ist ja auch ein Thema, das macht durchaus Sinn. Viele wollen den Invest, der eigentlich marginal ist für so eine Anlage, weil sie baurechtlich nicht gefordert ist, wollen sich den sparen. Aber da geht es auch um die Systemverfügbarkeit des Gebäudes. Die Investkosten für einen äußeren Blitzschutz, die sind eigentlich vernichtend gering in Bezug auf die Gesamtinvestitionen. Aber ich schaffe mir eine kontrollierte Ableitung eines äußeren Blitzeinschlages oder eines direkten Blitzeinschlages und habe somit die Möglichkeit, dass ich mir praktisch durch elektrodynamische Kräfte, die beim Blitzeinschlag entstehen, ich vermeide, durch kontrollierte Ableitung eines Blitzeinschlages natürlich Schäden an der Dachhaut, an der Fassade, am Gebäude. Und ich vermeide wahrscheinlich auch die Entstehung von Bränden. Zum einen, und wenn dann eine Photovoltaikanlage dazukommt, dann gilt es ja auch, dass die Photovoltaikanlage mit in die Schutzbetrachtung der äußeren Blitzschutzanlage gebracht wird. Entweder bin ich in der Lage, dass die Modulabstände entsprechend groß sind zu der äußeren Blitzschutzanlage, was aber häufig nicht funktioniert. Und dann muss ich sagen, wenn ich näher rangehe an die Fangeinrichtungen der Blitzschutzanlage, dann muss ich die Photovoltaikanlage ganz einfach mit in den Überwachungsbereich der äußeren Blitzschutzanlage bringen. Und das ist technologisch gar kein Problem. Muss aber berücksichtigt sein. Wir haben ja normative Vorgaben. Es gibt eine, wie immer in Deutschland, auch dafür eine schöne Norm, ist die VDE 0185-305-3. Also da ist alles reguliert und dem ist entsprechend Rechnung zu tragen. Wenn ich das nicht mache, wie immer, bin ich eventuell als Errichter und Betreiber der PV in der Haftung. Ja. Und das ist der äußere Blitzschutz. Und dann gibt es natürlich in der gleichen Zugehörigkeit den inneren Überspannungsschutz, der auch verpflichtend zu betrachten ist. Geht auch wieder in das Thema Brandschutz, Brandlast. In dem Moment, in dem ich mit den Leitungen vom Dach, mit den Photovoltaikanlagen, die Dachhaut durchdringe ins Innere, trage ich Brandlasten ein in Form der Leitungsführung. Und unmittelbar nach dem Eindringen ins Dach bin ich verpflichtet, diese Überspannungen, die über die Durchführung der Leitung von außen nach innen mit ins Gebäude eingetragen werden können, die sind abzufangen in Form von Überspannungsschutzmaßnahmen. Und da muss es eine Konzeption dazu geben. Ja. Und dann geht's weiter. Dann sind wir die Leitungen vom Dach, die münden dann am Solarwechselrichter. Der Solarwechselrichter ist natürlich auch wieder ein elektrotechnisches Betriebsmittel. Jedes elektrotechnische Betriebsmittel generiert einen Brandlasteintrag. Völlig klar. Da geht es darum, wo wird es positioniert. In Abstimmung mit dem VDS, beziehungsweise im VDS wird auch ganz klar dokumentiert, ich brauche einen nicht brennbaren Untergrund, wo ich die Montage vornehme, zum einen. Ich muss entsprechend, also ganz banal, ich muss Abstände einhalten, zum Beispiel großes Thema Abstände auch zu entsprechenden Staplerladestationen und anderen brennbaren Betriebseinrichtungen. Und da tut man immer gut daran, wenn man die Positionen, wenn es keinen elektrotechnischen Betriebsraum gibt, wo die aufgenommen werden kann, wenn man das mit dem Sachversicherer abstimmt, beziehungsweise mit dem VDS-Gutachter. Ja, also gibt viele Kleinigkeiten, die diesbezüglich zu berücksichtigen sind. Und alles in allem habe ich dann noch die Möglichkeit, die Photovoltaikanlage selbst mit in eine Frühüberwachung bezogen auf eine vorhandene Brandmeldeanlage mit einzubinden. Also banales Beispiel. Es ist ja nicht immer gesagt, dass ein Brand entsteht durch die Photovoltaikanlage und dass dann Einsatzkräfte kommen und eventuell auch aufs Dach müssen. Es geht ja auch andersrum. Ich habe einen Brandherd. Es gibt eine Alarmierung durch die Brandmeldetechnologie. Und die Photovoltaikanlage gefährdet dann die Einsatzkräfte. Und da gibt es schöne Schnittstellen. Ich kann bei Auslösen eines Brandalarms der Brandmeldetechnik, kann ich die Photovoltaikanlagentechnologie sehr kurzfristig runterfahren und reduziere somit die Brandlasten. Und beim optimalen Fall einer Verwendung einer moduloptimierten Technologie reduziere ich die Stringspannung auf Modulebene und habe somit sofortigen Schutz aller Einsatzkräfte. Auch ein großes Thema.
Das klingt wie eine
Findet
schlaue Lösung,
immer
ja.
positiven Anklang beim Sachversicherer natürlich. Ja.
Davon bin ich überzeugt. Da freut sich, wenn jemand mitdenkt.
Ja, und Thema ist natürlich auch, kann ich nur empfehlen, mit ins Boot nehmen, den Brandschutzkonzeptersteller. Es gibt ja immer ein Brandschutzkonzept bei Errichtung des Gebäudes. Den Ersteller mitnehmen bei der Projektentwicklung Photovoltaik. Häufig sinne ich, was wir immer wieder häufig machen, den entsprechend zuständigen Kreisbrandmeister über die Konzeption informieren. Und was ich sehr gerne mache, ist, dass ich den zuständigen Brandschutzingenieur des Sachversicherers selbst, den kläre ich auch vollumfänglich über die Projektentwicklung auf. Und wenn ich da überall einen grünen Haken habe und dann am Ende des Tages die Abnahme durch einen VDS zugelassenen Gutachter, dann kann die Anlage eigentlich, ist die Anlage an allen Ecken rechtlich normativ abgesichert. Der Errichter hat alles Erdenkliche getan und der Betreiber hat alles Erdenkliche getan und dann kann ich einen sicheren Betrieb gewährleisten.
Dann kann es nur gut laufen.
Ja, und dann kann ich über jede selbst günstig erzeugte Photovoltaik-Kilowattstunde glücklich sein, die letztendlich sich in einem sehr schnellen Zeitraum, je nach Stromverbrauchsvolumen, von 4 bis 8 Jahren komplett refinanziert hat. Und dann arbeitet sie komplett für mich.
Aber jetzt wissen wir ja, es läuft dann nicht immer alles rund bei einer Photovoltaikanlage. Was ist denn, wenn ich gewisse Defekte habe?
Ja, im ersten Schritt gilt es natürlich präventiv, diese Defekte zu vermeiden. Das heißt, ich bin natürlich auch verpflichtet, entsprechende Erstprüfungen zu machen bei der Errichtung, dass die elektrische Sicherheit oder die technische Sicherheit der Anlage gegeben ist. Und dann habe ich als gewerblicher Betreiber einer Photovoltaikanlage auch die zyklische Verpflichtung von Wiederholungsprüfungen. Sprich, ich muss eine Sichtprüfung machen, ich muss eine elektrotechnische Prüfung machen. Die ganzen Prüfungen sind gemäß definierten Prozessen zu dokumentieren. Das ist das Erste. Je enger die Prüfungszyklen sind, natürlich, desto wahrscheinlicher ist das Erkennen von kleinen Mängeln, die mal große Mängel und große Gefährdungspotenziale mit sich bringen können. Das zum einen. Wenn es dann tatsächlich so ist, und es entstehen technische Defekte, die zu Bränden führen, dann ist es natürlich suboptimal, aber das gibt es tatsächlich überall, wo wir elektrische Betriebsmittel haben, sind de facto Sicherheitsrisiken gegeben. Da braucht man sich nichts vormachen. Das ist im Wohnhaus so. Ich habe eine elektrische Anlage, ich habe Brandlasten, ich habe Ströme, ich habe dadurch entstehende Thermik. Also das ist letztendlich physikalisch gesetzt, dieses Thema. Und konkret habe ich natürlich Brandgefährdungspotenzialen bei den Modulen selbst. Unterschiedlichste Defekte am Modul können brandgefährdend sein. Also es gibt sogenannte Hotspots an Modulen, es gibt defekte Anschlussdosen auf der Rückseite der Module. Ich habe Zellrisse, ich habe Risse auf der Rückseite, auf der Vorderseite. Es gibt unterschiedlichste Arten, die zu solchen Problemen und Schmorbränden, Bränden führen können. Und dann das große Thema, die Verkabelung auf Dach und die Steckverbinder der Verkabelung auf Dach. Sprich, über die Jahre hinweg kann es zu Isolationsschäden kommen, bedingt auch durch den Wettereinfluss. Man muss sich vorstellen, ich habe ja eine Range von nahezu 100 Kelvin. Ich habe im Worst Case minus 20 Grad im Winter und im Sommer habe ich an der Gestelltechnik oder am Modulrahmen oder direkt unter Modul bis zu 80 Grad Celsius. Das heißt, wir sprechen von Belastungen mit einer Differenz von 100 Kelvin. Und über die Jahre hinweg gibt es natürlich Alterungsprozesse an Steckverbindern, an Kabeln. Und das heißt, das Gefahr von Isolationsfehlern, die dann resultieren am Ende des Tages in Lichtbögen, die steigt im Laufe der Betriebszeit. Und also Kabel und Stecker sind zu berücksichtigen. Und dann haben wir halt die Thematik im Gebäude, thermische Schäden an der Abverkabelung vom Dach bis an den Wechselrichter, an diesen Überspannungsschutzkästen, an den sogenannten Generatorkästen und an den Wechselrichter selbst. Die Wechselrichter, was machen die technologisch? Die sind grundsätzlich ja eigentlich einzig und allein dazu da, dass sie die auf dem Dach erzeugte Gleichspannung konvertieren in eine netzkonforme Wechselspannung, dass sie in der internen Infrastruktur des Gebäudes nutzbar sind, beziehungsweise dass die Energie, die überschüssig auf dem Dach erzeugt wird, ins öffentliche Netz gespeist wird. Und ja, da entsteht Leistung, da entsteht Thermik und an jeder Klemmstelle auf diesem Weg, sei es auf der Gleichspannungsseite, über den Wechselrichter bis zur Netzanbindung an der elektrischen Hauptverteilung, habe ich Klemmpunkte. Und im Zuge einer zyklischen Prüfung, einer Wiederholungsprüfung, ist natürlich angeraten, immer wieder auch eine thermische Prüfung zu machen mit entsprechenden Thermoscans, Thermokameras. Da sehe ich natürlich solche thermisch auffälligen Punkte, Klemmstellen, Betriebsmittel sehe ich gleich. Muss aber eben wie immer, es muss eben gemacht werden. Ja. Und ist auch so in Deutschland, die Verpflichtung der thermischen Prüfung mit Thermoscan die ist nicht unbedingt gegeben, also die ist nicht normativ verankert. Also ist auch so ein Aspekt. Ja. Ja, das waren so die groben oder die häufigsten Ursachen, die über einen relativ langen, langen Zeitraum über schlechte Kontaktstellen, über Isolationsschäden sich zu Bränden entwickeln können. In der Elektrotechnik ist es ja grundsätzlich so, Brände entstehen nicht sofort. Das schaukelt sich langsam hoch. Es fließt Energie, es fließt Strom über eine Glemmstelle. Ich habe einen schlechten Übergangswiderstand, dann entsteht Wärme. Der Übergangswiderstand wird noch schlechter. Durch den noch schlechteren Übergangswiderstand entsteht noch mehr Wärme, noch mehr Verlustleistung. Also es kommt zum Teufelskreis, resultierend im Beginn eines Schmorschwellbrandes.
Zum Unvermeidlichen, ja.
Ja, genau. Ja, und
Ich habe abschließend noch mal zwei Fragen. Mir fällt noch was ein. Einmal, Sie sprachen von der Brandmeldeanlage, wenn sie angesteuert wird, dass sie die PV-Anlage, ich sag mal salopp, abschaltet, sukzessiv. Aber sie kann ja auch ausgelöst werden. Ich habe mal gelernt, es gibt auch, was ich in meiner Welt aus den Tiefgaragen kenne, die linearen Rauchmelder. Die sind auch je nachdem eingebaut unter den PV-Anlagen. Habe ich das richtig verstanden?
Also grundsätzlich werden Brandfrüherkennungssysteme in Form einer, also banal ausgedrückt, einer Brandmeldeanlage unter der Modulebene, das wird seltenst eingesetzt. Ja? Die Überwachung auf Brand wird eigentlich indirekt durch die Störlichtbogenabschaltung
Ah ja, okay.
gemacht. Aber tatsächlich gibt es die Technologie. Es gibt Technologien in Form von linearen Wärmemeldern, die man tatsächlich auf der Rückseite der Glasmodule bzw. der Module anbringen kann. Letztendlich, Sie kennen das, das ist ein widerstandsüberwachter Draht, ist eine intelligente Leitung. Und egal an welcher Stelle sich der Temperaturbereich auffällig zeigt, sprich steigt in Abhängigkeit zu den anderen Positionen auf der Länge der Leitung, kommt es zu einer Auslösung der Brandmeldetechnik auf dem Dach. Und das ist natürlich eine aufwendige Konzeption, aber diese Brandfrüherkennungssysteme für Photovoltaikanlagen, die gibt es tatsächlich, gibt es Hersteller auf dem deutschen Markt. Häufig kommen die Anforderungen von Konzernen, die in Deutschland Niederlassungen haben, die aber ihre Stammsitze in den USA haben. Da sind es die Anforderungen an Brandfrüherkennungssysteme bei Photovoltaikanlagen, die sind da besonders hoch und da werden solche Systeme eingesetzt. Also gibt es tatsächlich, dass sich ein Brandmeldesystem an einer Photovoltaikanlage fixiere und dann habe ich natürlich, sage ich mal, zweifachen Schutz, ja. Ich habe da schon ein Stück weit Redundanz, weil es ein völlig autonomes System ist, völlig unabhängig von der eigenen Lichtbogenüberwachung und den Brandschutzmaßnahmen, die damit einhergehen, von der Photovoltaikanlage selbst.
In meiner Sprache, das wäre dann Champions League.
Das, ja, das wäre die Sahnehaube, ja. Aber letztendlich, wie so immer, es gibt ja eine Ertragsberechnung für die Photovoltaikanlagen. Es gibt eine Wirtschaftlichkeitsanalyse dahingehend. Und jeder Mehrinvest, der reduziert das ROI, das beeinflusst die Amortisationszeit. Und letztendlich gilt es dann abzuwägen, wie viel ist mir was wert und wie viel ist mir meine letztendlich Gebäude- und Systemverfügbarkeit wert, ne? Ja.
Braucht man, glaube ich, das klärt sich dann gleich, wie viel ich an Technik da reinhaben möchte. Meine zweite Frage ist nochmal die berühmte oder berüchtigte Feuerwehrabschaltung.
Ja.
Ich sage mal so, das hat man schon mal gehört und das klingt gut, man fühlt sich damit gut. Es war so im Nebensatz für mich so erwähnt, sagen Sie mal einen Satz dazu, warum das gut ist und auch nicht gut ist. Weil halt, ja.
Ja, es gibt zwei Arten einer Feuerwehrabschaltung. Man muss dazu sagen, bei einer konventionellen Modultechnologie gibt es einen berühmt-berüchtigten sogenannten Feuerwehrschalter. Ein Feuerwehrschalter wird in die Gleichspannungsabverkabelung, sprich in die Stringverkabelung vom Dach nach unten ins Gebäude geführt oder an der Außenwand wird die Stringverkabelung nach unten geführt. Und auf Personenebene oder Personenhöhe, Bedienhöhe werden sogenannte Reparaturschalter in Form von Feuerwehrschaltern eingebaut. Was machen die? Technisch schalten die die Gleichspannung ab, die vom Dach kommt, bevor sie auf den Wechselrichtereingang geführt wird. Das waren so klassische Maßnahmen bei konventioneller Modultechnologie. Im ersten Schritt denkt man, es ist eine sinnige Maßnahme. Abschaltung der Stringspannung. Die Einsatzkräfte sind geschützt. Allerdings, wenn der Feuerwehrschalter von seiner Anordnung her auf Bedienebene auf 1,60 Meter über Erdboden sitzt, dann steht die volle Stringspannung für die Einsatzkräfte auf dem Dach an den Modulen immer noch an. Insofern ist die tatsächliche technische Sinnhaftigkeit bzw. Nutzung immer wieder kritisch zu hinterfragen bei der konventionellen Technologie. Und deswegen ist es auch der Aspekt der Sachversicherer, dass man immer häufiger die Anforderung an diese modulüberwachten Systeme hat. Da gibt es Feuerwehrinterfaces, also Schnittstellen. Da habe ich zum einen einen ganz banalen manuellen Druckknopfmelder. Da kann ich Kennt jeder, ne? Der Glasbruchmelder, klassisch, der rote Druckknopfmelder mit der Glasscheibe. Die Glasscheibe, die wird eingedrückt, dann drücke ich die schwarze Taste. Und diese Taste führt dazu, dass die Photovoltaikanlage innerhalb kürzester Zeit in seiner Stringspannung auf Modulebene direkt unter dem Modul auf unter 20 Volt gefahren wird. Sprich, ich habe manuell die Möglichkeit, sofort die Anlage in den Shutdown zu bringen und über die automatische Kopplung einer Brandmeldesystemtechnik kann ich Einfluss nehmen über ein ganz normales Kopplerrelais aus dem Brandmeldeloop, kriege ich einen Übergabekontakt. Achtung, ich habe einen Brandalarm, egal resultierend aus welchem Grund. Wenn die Brandmeldeanlage auslöst, wird sofort der Übergabekontakt aktiviert. Und das Feuerwehrgateway schaltet dann auf anderem Weg die Stringspannung auf Modulebene ab. Also ich habe zwei Verfahren, ein manuelles Verfahren, das kommt praktisch ein Stück weit dem angesprochenen Feuerwehrschalter gleich, aber mit Abschaltung der Spannung auf Modulebene. Und ich habe einen automatischen Prozess, der sicherstellt, dass bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte die Modulspannung schon längstens auf 120 Volt abgefahren ist, sehe ich natürlich als vorteilhaft. Und jeder Kreisbrandmeister, jeder Feuerwehrkommandant, bis hin zu den ganzen Regularien der jeweiligen Landesfeuerwehrschulen, besserer Schutz geht nicht.
Aber am Feuerwehrschalter kann ich das nicht erkennen, ja?
Eigentlich schon, weil eine modulüberwachte Technologie hat diesen klassischen großen mechanischen Feuerwehrschalter. Den hat die nicht.
Ach so, ja.
Ja, also wenn immer Obacht, wenn ein, Sie kennen die diese Reparaturschalter an allen industriell genutzten Maschinen oder an jedem Sektionaltor sitzt so ein Reparaturschalter. Die Feuerwehrschalter sehen genauso aus, haben großteils ein rotes Kunststoffgehäuse mit einem roten Drehknebel. Das sind konventionelle Feuerwehrschalter.
Also, wenn ich den Schalter sehe, ist das kein Qualitätsmerkmal, ja?
Ja, ich sage jetzt mal nach dem Motto, diese Schutzmaßnahme ist natürlich besser wie keiner, weil auf der Verbindungsstrecke zwischen Feuerwehrschalter und Wechselrichter ist kein Gefährdungspotenzial mehr gegeben. Aber vom Schalter bis aufs Dach ist das Potenzial nach wie vor präsent. Und ja. Ich sage jetzt mal, 20% von 100 sind dann abgedeckt, aber das ist nicht unbedingt zielführend für den Schutz der Einsatzkräfte.
Herr Wendinger, das Thema ist ein bisschen größer. Wenn ich jetzt sage, ich habe einen Gewerbebau, ich will das Thema mal angehen, haben Sie vielleicht mal so zwei, drei zusammengefasste Empfehlungen, die jemand berücksichtigen wollte, kurz und auf den Punkt gebracht?
Ja, also ganz klar die Empfehlung, nicht einfach einen Solateur anfragen, biet mir mal eine Photovoltaikanlage an, die Anlage einsteuern über ein professionelles Photovoltaik-Engineering mit Berücksichtigung aller dieser gerade eben besprochenen Themen, Berücksichtigung des Standsicherheitsnachweises, der statischen Umgebung, Berücksichtigung aller VDS-Vorgaben, Berücksichtigung des äußeren Blitzschutzes, aller normativen Anforderungen elektrotechnischer Art, und zwingend das ins Boot holen des Sachversicherers.
Unbedingt, ja.
Ja, unbedingt. Also es ist immer besser, wenn der von Anfang an im Boot ist und sieht, dass man sich über die ganzen geforderten Parameter Gedanken macht, dass die abgearbeitet sind, wie wenn man nach Fertigstellung einer Photovoltaikanlage kommt und sagt, so, lieber Sachversicherer, ich möchte dir jetzt mitteilen, ich habe eine Photovoltaikanlage aufgebracht, weil dann passiert das, was keiner möchte. Manchmal beginnen dann Umbaumaßnahmen. Und die sind natürlich sehr kostenintensiv. Und spätestens an dem Punkt hat sich das professionelle Engineering in Photovoltaik schon komplett bezahlt. Also das wären so die signifikanten Themen, die ich auf jeden Fall jedem nur empfehlen kann. Und da muss man sich halt einen leistungsfähigen Partner im Engineering suchen. Und natürlich nach der erfolgten Auftragsvergabe, es muss... Im besten Fall ist es ein Solatär, der sehr hohe Maßnahmen eben bezogen auf die Qualitätssicherung und aufs Controlling hat und die Einhaltung aller Regularien. Weil das wissen wir auch, der Preisdruck ist im Wettbewerb gegeben, wie überall. Und wie immer im Leben, es gilt, den günstigsten und nicht den billigsten Anbieter zu finden.
Sonst zahlt man zweimal.
Ja.
Herr Wendinger, ich sage vielen Dank für das ausführliche Interview zum Thema Photovoltaik in gewerblichen Anlagen zum Thema Brandschutz und Brandlast. Vielen lieben Dank.
Ja, gerne. Hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.